Vielen Dank, mein lieber Kevin. Schön, wieder bei euch zu sein heute. Und wir haben eine sehr gute Reise gehabt. Wir sind heute mal am Sonntag gefahren und nicht am Samstag oder am Freitag. Freitag ist das Schwierigste. Ja. Da braucht man 5 Stunden, am Samstag 4 und heute haben wir nur 3 gebraucht. Das ist doch großartig, oder? Also, wir sind frisch hier angekommen. Schön, dass ihr da seid und dass wir heute gemeinsam in unserer Predigtreihe einen kleinen Schritt weitergehen können. Und ich habe gedacht, damit ihr noch ein bisschen besser wieder reinkommt in das, was wir hier machen, versuche ich noch mal kurz zu erklären. Ja? Ich habe euch ein Bild mitgebracht, eine Folie. Wenn ihr die jetzt mal einblendet, dann ist meine erste Frage an dich und an euch: Hast du schon mal so eine Einladung bekommen? Noch nie gekriegt, Fine. Da muss ich mal was machen, ja? Mal ein paar die richtigen Leute ansprechen, dass du mal so eine Einladung bekommst. Ganz ehrlich, ich auch noch nicht. Happy Passover. Also Happy Passa, könnte man sagen. Das ist quasi das Osterfest für die Juden. Die feiern ja auch Ostern, nur nicht so wie wir, sondern die feiern quasi ein Passafest. Das ist das Vorbild für unser Karfreitagsfest und auch für unser Osterfest, weil da geht es auch um ein Opfer, was geschlachtet wurde, so wie Jesus am Kreuz verblutet ist, ist da ein Tier verblutet und das der gleiche Sinn, es geht um Rettung, es geht um Bewahrung und es geht um Befreiung. Und wenn du zu einer Passafeier eingeladen wirst bei den Juden, dann, ich muss mal kurz weglegen. Man nennt das auch einen Sederabend. Vielleicht hat jemand von euch schon mal so einen Sederabend besucht. Kann ich mal gucken? Das schon, ne? Also verbessere mich, falls ich falsch bin. Aber so ein richtiges Passafest bei den Juden beginnt so, dass man hat 4 Kelche, die man an dem Abend trinkt. Ich erkläre gleich noch, warum. Also das ist ein schönes Festbuffet. Da gibt es was Leckeres zu essen. Und irgendwie muss das Ganze ja anfangen. Und die Hausfrau, die gießt hier ein den ersten Kelch, damit beginnt quasi die Feier und dann sagt sie: Ist das alles, was Gott uns zu geben hat? Und dann ruft die Familie: Nein, mehr! Ja? Wollte mal gemeinsam rufen: Mehr! Ist das alles, was Gott für uns hat? Nein, er hat mehr. Okay, ich gieße mal ein bisschen mehr ein. Hoffentlich reicht die Flasche. Ist das alles, was Gott uns zu geben hat? Mehr, tatsächlich mehr, okay. Dann gießt die Hausfrau weiter ein. Langsam wird es hier schummrig, sagt: Ist das alles, was Gott uns zu geben hat? Nein. Mehr? Noch mehr? Okay. Und dann nimmt sie nochmal einen kräftigen Schluck aus der Pulle und dann läuft das alles hier über. Eieieiei. Und genau das ist es, was eigentlich das Fest zum Ausdruck bringt. Gott bringt uns Überfluss. Überfluss, das ist der Punkt. Und jetzt muss ich mal ein bisschen abtrinken hier, darf ich mal? Ja, sehr gut. Frisch, herrlich, Überfluss. Und es werden verschiedene Kelche dann an diesem Abend getrunken. Ich habe euch mal hier in der nächsten Folie das so mitgebracht. Noch eine vielleicht. Noch eine. Mal gucken, da muss noch eine kommen. Genau, diese hier. Es sind insgesamt 4 Kelche. Und diese 4 Kelche haben eine Bedeutung. Schaut mal, wie viel im ersten Kelch schon gelandet ist. Es ist da kaum noch was übrig. Diese 4 Kelche, die erinnern an den Abend, an dem die Israeliten aufgebrochen sind aus Ägypten. Ich erkläre noch mal kurz die Geschichte. Das Volk Israel lebte seit Jahrhunderten in Ägypten, in einem fremden Land. Sie haben klein angefangen, eine kleine Gruppe, kleine Familie, die wurde immer größer, die sind gewachsen, haben viele Kinder gekriegt und irgendwann mal war es ein riesiges Volk und die Ägypter bekamen Angst vor den Israeliten. Zu viel Fremde hier im Land. Solche Gedanken gibt es bei uns ja auch manchmal. So viel Fremde im Land, was wird das werden? Wir müssen die unterdrücken, sonst übernehmen die nachher den ganzen Laden. Dann haben also das Volk Israel unterdrückt und die zu Sklaven gemacht. Ja, Sklaven ist schlecht, also schreien sie natürlich zu Gott: Gott im Himmel, erbarme dich unserer, errette uns doch, befreie uns doch von diesem Joch der Sklaverei. Und das haben die Jahr für Jahr gebetet und immer lauter gebetet. Und irgendwann mal kam Mose und sagte, Gott hat zu mir gesprochen und ich möchte euch aus dieser Sklaverei herausführen. Und jetzt kannst du mal zurückgehen auf die Folie von eben und sagt, ich habe Folgendes vor, so spricht Gott der Herr, gute Botschaft für euch. Hört mal, was Gott zu sagen hat. Sage den Israeliten, ich bin der Herr, ich will euch herausführen von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen. Ich will euch befreien aus ihrer Knechtschaft. Ich will euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte. Ich will euch annehmen als mein Volk und will euer Gott sein. Das ist alles noch, bevor die Israeliten ausgezogen sind. Nachdem die viele Jahre gebetet haben, Herr, befreie uns. Und jetzt kommt endlich die großartige Verheißung, das großartige Versprechen, okay, ich mach's. Ja, ich bin euer Gott, ich hol euch hier raus. Was für eine Stimmung sollte das auslösen bei den Sklaven? Ach nee, muss das sein, wir bleiben lieber hier. Keine Lust, es ist irgendwie alles so gefährlich. Erstmal nicht. Erstmal wollten die unbedingt befreit werden. Und merkwürdigerweise ist es ein bisschen langer Text, findet ihr nicht? Gott hätte auch sagen können, okay, genug gebetet, ich habe eure Gebete gehört, ich hole euch raus. Punkt. Also wenn ich der liebe Gott gewesen wäre, ich hätte es so gemacht, ehrlich. Ich hätte gesagt, okay, alles klar, verstanden, ich hole euch raus. Aber Gott nimmt sich richtig Zeit und wiederholt sozusagen, was er so alles vorhat. Ich will euch erstens herausführen, dass ihr aus dem Sklavenland rausgeführt werdet. Okay, auch gut, fein, Punkt. Nee, aber es geht noch weiter. Ich will euch auch befreien. Und dann will ich auch noch euch erlösen und dann noch annehmen. Ja, muss das sein? So vier verschiedene Sachen? Und hinter dieser vierfachen Botschaft versteckt sich eigentlich das ganze Evangelium, was wir predigen. Man könnte auch sagen, das volle Evangelium. Ja? Nicht nur Befreiung, nicht nur herausgeführt aus der Sklaverei, sondern auch noch befreit, erlöst, angenommen. Das sind verschiedene Aspekte. Und wenn die Juden am Passafest diese vier Kelche trinken, jeder Kelch steht für einen dieser Begriffe. Und der erste Begriff, das war dieser hier, herausführen. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Der Kelch der Herausführung. Oder man könnte auch sagen, der Kelch der Errettung. Das ist der erste Kelch, der wird getrunken. Und Jesus, deswegen ist es wichtig für uns, Jesus hat dieses Passamahl mit seinen Jüngern gefeiert, bevor er am Karfreitag ans Kreuz gegangen ist. Und während dieser Feier bricht er plötzlich das Brot, gießt einen Kelch ein. Vielleicht war es der fünfte Kelch, der jetzt hier fehlt. Bei einer Sederfeier gibt es fünf Kelche. Der fünfte Kelch ist der Kelch des Elia. Der wird bei den Juden auch hingestellt, aber da gießt man nichts ein. Den trinkt auch keiner. Sondern wenn der drankommt, so ganz am Ende der Party, hätte ich fast gesagt, wird der Jüngste rausgeschickt, geh mal draußen, mach mal die Haustür auf, schau mal, ob Elia kommt. Das ist tatsächlich so. Dann gehen die dann, der Jüngste muss rausgehen, macht die Haustür auf und schaut, ist der Elia da? Kommt Elia? Und dahinter verbirgt sich diese messianische Hoffnung der Juden, wenn der Elia kommt, dann kommt auch der Messias, ist auch der Kelch des Messias. Vielleicht hat Jesus diesen fünften Kelch genommen und gesagt, in diesem Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut. Das, was wir hier feiern als Juden jahrhundertelang, ist heute erfüllt. Jetzt wird dieses ganze Fest zum wahren Leben erweckt, denn ich bin das wahre Opferlamm. Ich werde mein Leben lassen, damit ihr nicht nur äußerlich befreit werdet, sondern auch innerlich befreit werdet. Und das ist mein zweiter Punkt. Der zweite Kelch ist der Kelch der Befreiung. Der erste Kelch, der Kelch der Errettung oder der Kelch der Herausführung. Der zweite Kelch ist der Kelch der Befreiung. Ja, gibt es da einen Unterschied zwischen Herausführen und Errettung und Befreiung? Ich will euch den Unterschied erklären, warum man einen zweiten Kelch trinkt. Also man kann, es klingt wie eine Wiederholung, aber es ist was völlig anderes. Der erste Kelch spricht davon, dass ein Volk äußerlich befreit wird. Also die kommen aus diesem Land der Sklaverei raus. Der zweite Kelch spricht davon, dass man innerlich herauskommt. Also, dass man innerlich befreit wird. Ich will es mal kurz vergleichen. Stellt euch mal vor, du würdest einen bissigen Hund in den Zwinger sperren. Da kläfft er rum und bellt rum und sagt, ich will raus, ich bin auch ganz lieb, wenn ich wieder rauskomme, ich tue auch niemandem mehr was. Wenn du ihn wieder rauslässt, wird das dann ein kleines Schoßhündchen werden? Nein, er wird wahrscheinlich ein bissiger Hund bleiben. Der ist zwar jetzt frei, aber er ist immer noch derselbe. Er hat sich nicht verändert. Oder wenn ich einen Löwen nehme, ne, der ist im Käfig drin und wenn ich den jetzt freilasse, wird er ja keine Miezekatze, der bei mir auf dem Schoß kuschelt, oder? Der bleibt noch ein Löwe. Der ist zwar äußerlich befreit, aber innerlich ist er noch derselbe. Könnt ihr mir folgen? Das ist was völlig anderes, ob ich herausgeführt werde aus einer misslichen Lage, aus einer Knechtschaft äußerlich oder ob ich innerlich ein anderer werde. Das ist das große Werk, das hier im zweiten Kelch beschrieben wird. Und das ist das, was Jesus eben auch tun möchte. Jesus ist für unsere Schuld gestorben. Man könnte sagen, das Kreuz steht dafür, dass wir von der Schuld der Sünde befreit worden sind. Aber der zweite Kelch spricht davon, dass wir auch von der Macht der Sünde befreit werden sollen. Nicht nur von der Schuld der Sünde, sondern auch von der Macht der Sünde. Ich will es kurz erklären. Jeder von uns hat ja schon verschiedene Prägungen in seinem Leben durchlaufen. Und irgendwie denkst du über dich, weil du so trainiert worden bist, weil du es so gelernt hast. Meine Mutter zum Beispiel. Meine Mutter kommt aus Danzig, Jahrgang 1939. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach oder als er zu Ende war, mussten sie fliehen, wie so viele. Ne? Millionen von Menschen aus dem Osten geflohen. Und es war eine fürchterliche Zeit. Die hat viele Geschichten erzählt. Und weil alles weg war, das Haus war weg, wo soll man denn hingehen? Alle Häuser waren zerbombt, wo willst du denn hin? Da sagte meine Oma in der Verzweiflung, ja, wir haben noch eine Tante in Annaberg im Erzgebirge. Da schicken wir mal die Renate und die Brigitte, Brigitte ist meine Tante. Die beiden Mädchen schicken wir mal zu der Tante da, ins Erzgebirge. Und dann habe ich vielleicht eine bessere Chance, dann nach Köln gezogen, dass wir dort eine Wohnung finden, weil das ist ja alles so eng, ist ja alles kaputt. Kann man verstehen, ne? Jetzt sagt die Tante aus dem Erzgebirge, nee, zwei Mädchen sind mir zu viel, eins reicht. Ich wäre froh, wenn ich eins hätte. Ich hätte auch zwei genommen. Du auch, ja? Wir haben nur zwei Jungs, das ist toll, aber zwei Mädchen wären auch noch gut gewesen. Ne? Jetzt sagt die Tante, nee, eins reicht. Also meine Mutter musste dann nach Annaberg und war dann anderthalb Jahre dort und der Rest der Familie ist zusammengeblieben, die sind dann nach Köln gezogen, ins Rheinland. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was denkt so ein kleines Mädchen, wenn die dann ins Erzgebirge gehen muss, die hat da gut zu essen gehabt, war alles prima, aber irgendwie ist doch komisch, warum bin ausgerechnet ich weggeschickt worden? Warum sind die anderen alle zusammengeblieben? Jetzt bin ich die Einzige, die weggegeben worden ist. Wahrscheinlich lieben mich meine Eltern nicht so richtig. Kannst du das verstehen? Nach anderthalb Jahren kommt sie dann auch nach Hause und dann fühlte sie sich so wie das fünfte Rad am Wagen. Sie ist zwar wieder zu Hause, sie ist zwar wieder bei ihrer Familie, aber es war doch nicht das Gleiche. Da ist was in ihr geblieben, eigentlich bin ich nicht so wichtig. Eigentlich bin ich nur bin das fünfte Rad am Wagen. Eigentlich bin ich überflüssig, die anderen werden mehr geliebt als ich. Sie ist in der Freiheit, sie ist gerettet worden, die Russen haben sie nicht geschnappt, sie ist im Westen, alles toll und trotzdem innerlich ist sie nicht komplett befreit. Und das hat ihr ganzes Leben lang angehalten. Natürlich nicht immer so dramatisch, aber bis zu ihren letzten Atemzügen war das ganz tief in ihr drin. Eigentlich bin ich nicht geliebt. Eigentlich bin ich nicht gewollt. Mich haben sie weggegeben. Und jetzt überleg mal, wie es dir geht. Gibt es da auch so ein paar Sachen hier drin? Ja, Jesus ist für dich gestorben und du hast ihn auch angenommen. Ja, du bist auch dankbar dafür, dass er deine Sünden vergeben hat. Aber ganz tief drin in dir denkst du, eigentlich richtig lieben tut mich der liebe Gott wahrscheinlich auch nicht. Wir haben es heute gehört in diesem Eindruck, ich bin es nicht wert. Eigentlich bin ich nicht würdig, Gott anzubeten. Da ist eine Unfreiheit. Und davon möchte uns Jesus auch befreien. Ich habe mal einen Film gesehen, ich habe euch mal das Plakat mitgebracht. Vielleicht kennt ihn jemand. Der Film heißt Nell. Ist aus dem Jahr 1994 mit Jodie Foster in der Hauptrolle. Das ist ein wirklich sehr, sehr guter Film, weil er beschreibt genau diese Situation. Die Nell ist ein Mädchen, die mit ihrer Mutter und ihrer Schwester im Wald gelebt hat. Wahrscheinlich ist die Mutter irgendwie vergewaltigt worden, man weiß es nicht so genau. Die lebte dann im Wald mit ihren beiden Töchtern und die eine Tochter ist gestorben, die andere hat überlebt, das war die Nell. Und irgendwann mal ist dann die Mutter auch gestorben, nachdem sie einen Schlaganfall gekriegt hatte und nicht mehr richtig reden konnte. Das heißt, das Mädchen hat nie richtig reden gelernt, sondern so eine komische Sprache, weil die Mutter so komisch gesprochen hat. Und irgendwann mal entdeckt, dass die Mutter tot ist und alle glauben, dass das war's dann. Und auf einmal wird dieses Mädchen dort im Haus entdeckt. Man wusste gar nicht, dass sie existierte. Also ein ganz scheues Mädchen, die immer nur allein im Wald gewohnt hat und eigentlich immer einsam gewesen ist und im Wald alleine wohnt. Hat irgendjemand Lust darauf? Ich ehrlich gesagt nicht so. Ne? Und dann wird sie quasi gerettet. Ja, sie wird gerettet. Nell, wir haben dich errettet, du kannst jetzt zu uns kommen, du kannst in die Stadt gehen, du kannst dir anderen Menschen geben, wir haben eine Pflegefamilie für dich. Doch super, oder? Und dann wird eben beschrieben, wie diese Nell das verarbeitet. Sie ist zwar befreit, sie ist nicht mehr einsam alleine und alleine im Wald, was auch nicht so schön war. Aber sie kann die Sprache nicht sprechen und die Menschen sind so komisch und eigentlich hat sie Angst. Eigentlich sehen sie sich fast zurück an ihre Vergangenheit im Wald. Und so ging es auch den Israeliten. Und deswegen ist es so wichtig, der zweite Kelch, als es ein bisschen brenzlig wurde. Die waren jetzt rausgegangen aus Ägypten, aus der Sklaverei. Das ist ja eigentlich toll. Und dann kommt die erste große Prüfung. Der Pharao ist hinter ihnen her. Und was sagen sie da? Ich habe den Text mal mitgebracht. Als der Pharao sich näherte, da erschraken die Israeliten sehr und sagten zu Mose, was hast du uns da angetan, uns aus Ägypten herauszuführen? Haben wir dir in Ägypten nicht gleich gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen lieber Sklaven der Ägypter bleiben? Hä? Habe ich nicht eben gesagt, sie haben jahrelang zu Gott geschrien, hol uns hier raus? Das haben die, lest mal in der Bibel nach, jahrelang, wahrscheinlich vielleicht jahrzehntelang haben die gebetet, bis Gott sich endlich erbarmt und den Mose schickt, sie kommen raus und kaum kommen die ersten Schwierigkeiten in der Wüste und so, ist auch nicht so toll, da sagen sie, ach, wären wir doch lieber in Ägypten geblieben. Wir wollten ja eigentlich nie raus, wir fühlen uns hier in der Freiheit gar nicht wohl. Es gibt einen Unterschied zwischen frei gemacht und frei sein. Es gibt einen Unterschied zwischen Menschen, die Sklaven gewesen sind und befreit worden sind, und Freien, die immer schon frei gewesen sind, Freigeborenen. Die verhalten sich einfach anders. Ein Freigeborener, der schon immer frei war, ist ein stolzer Mann, eine stolze Frau, der sagt, ich habe Rechte. Ein Sklave, der freigelassen wird, der ist immer ein bisschen misstrauisch und weiß nicht so richtig, darf ich das jetzt? Kriege ich vielleicht eine Ohrfeige und dann zucken die zurück und die ducken sich so. Beide sind frei und beide sind doch nicht das Gleiche. Und das sehen wir auch hier bei den Israeliten. Die sind zwar in der Freiheit, aber die verhalten sich immer noch so wie Sklaven. Die sind immer noch so wie Sklaven. Und deswegen braucht es auch die innere Befreiung. Ich möchte mal zwei Sätze sagen. Errettung ist ein einmaliger Akt. Befreiung ist ein Prozess. Errettung kommt von außen. Befreiung kommt von innen. Wir brauchen beides. Jesus hat für uns am Kreuz die Schuld bezahlt. Es ist so, als wenn jemand sagt, du hast das Auto vom Nachbarn zu Schrott gefahren, 30.000 Euro sind fällig, wenn du nicht bezahlen kannst, kommst du in den Knast. Jetzt kommt jemand und sagt, vielleicht ist es der Rainer und sagt, du, ich habe eine Erbschaft gemacht, du, ich habe 30.000 übrig, kein Problem, ich zahle für dich. Das traue ich dem Mann übrigens zu. Ja? Er ist ein menschenverliebter Mann, der sagt, ich möchte gern armen Menschen helfen, das ist großartig. Aber er bezahlt jetzt. Super, klasse, ich brauche die Schuld nicht zu bezahlen, ich brauche nicht ins Gefängnis. Ist der jetzt ein anderer Mensch dadurch geworden? Vielleicht ist er leichtsinnig mit dem Auto unterwegs gewesen und hat heute im Gottesdienst gehört, geh mal mit dem Fuß von der Bremse runter, gib mal Gas, hat es falsch verstanden und ist mit 120 durch die Ortschaft gebrettert und irgendwo gegengefahren und dann, kein gutes Verhalten, oder? Jetzt ist er zwar nicht ins Gefängnis gekommen, musste die 30.000 nicht bezahlen, aber ich glaube, der würde beim nächsten Mal, wenn er ins Auto einsteigt, wieder genauso fahren. Wird er mir folgen? Der ist kein anderer Mensch geworden, nur weil jemand für ihn die Schuld bezahlt hat. Er braucht auch eine innere Befreiung, er braucht ein inneres Überführtsein. Nee, das macht man nicht, man fährt nicht 120 in der 30er-Zone. Das musst du erst mal checken, ja? Ne? Der eine sagt, blöd, ich bin erwischt worden. Und beim nächsten Mal mache ich es wieder und passe besser auf. Der nächste sagt, das war nicht in Ordnung. Ich bin zur Besinnung gekommen. Ich will kein Raser mehr sein. Ich will nicht mehr so leben. Und ich trenne mich von diesem alten Verhalten. Ich fahre jetzt 30 in der 30er-Zone. Das wäre doch großartig, oder? Das ist der Punkt, um den es hier geht. Jesus möchte uns auch von unserer alten Natur befreien. Von dem Menschen, der sich selbst vielleicht nicht leiden kann. Von dem Menschen, der immer noch mit Süchten und mit irgendwelchen Gebundenheiten unterwegs ist, inneren Gebundenheiten. Immer muss ich fluchen, immer muss ich rauchen, immer muss ich saufen, immer muss ich lügen. Immer verdamme ich mich selber und kann mich selbst nicht annehmen. Hey, du bist befreit, um ein Königskind zu sein, aber du verhältst dich immer noch wie eine Putzfrau. Das ist der Punkt, aus dem dich Jesus herausholen möchte. Er will dich nicht nur in die Freiheit führen, er will dich auch innerlich erneuern, dass du ein anderer Mensch wirst. Ist das gut? Und deswegen brauchen wir diesen zweiten Kelch. Es ist der Kelch der Befreiung. Befreiung kommt durch Jesus am Kreuz. Das nächste nochmal. Befreiung, da komme ich auch noch gleich zu. Befreiung kommt durch das Kreuz, einmalig. Oder Errettung kommt durch das Kreuz, einmalig. Befreiung kommt durch den Heiligen Geist und ist ein Prozess. Es ist ein Schritt für Schritt sich losmachen von den alten Bindungen, von den alten Gedankenmustern, in denen ich drinstecke, um ein neuer Mensch zu werden. Und das ist genau das. Genau, Errettung bewirkt Jesus am Kreuz, einmalig. Befreiung bewirkt der Geist in uns prozesshaft. Und jetzt kannst du nochmal den Hebräerbrief kurz einblenden. Davon spricht das Neue Testament, dass wir einen besseren Bund brauchen als das Alte Testament. Das Alte Testament befreit uns nur äußerlich, aber nicht innerlich. Aber wenn wir den zweiten Kelch trinken, den Kelch, den Jesus auch getrunken hat am Passahabend, bevor er gekreuzigt wurde, dann kann Folgendes passieren. Hebräerbrief sagt, im Rückblick oder im Rückgriff auf Jeremia 31, der Tag kommt, sagt der Herr, an dem ich mit dem Volk von Israel einen neuen Bund schließen werde. Er wird anders sein als der, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen hatte, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten führte. Der zukünftige Bund wird so aussehen. Ich werde meine Gesetze in ihr Innerstes legen und werde sie in ihre Herzen schreiben. Das ist der neue Bund, von dem wir hier predigen, von dem wir hier sprechen. Jesus erlässt dir nicht nur deine Schuld, deine Sünden, sondern er befreit dich auch von den Bindungen des alten Wesens, des alten Menschen. Du kannst ein neuer Mensch werden. Wer in Christus ist, ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Amen. Das ist der Punkt, das ist der zweite Kelch, der Kelch der Befreiung. Wie geht denn das? Wie kommt jetzt Befreiung? Eben habe ich gesagt, Errettung ist ein einmaliger Akt durch Jesus. Also außerhalb von mir. Jesus ist nicht, der hängt am Kreuz und nicht ich hänge am Kreuz, er hängt am Kreuz. Das ist äußerlich. Befreiung ist eine innerliche Erfahrung und die geschieht durch den Heiligen Geist, der in mir das Werk von Christus jetzt quasi erfüllt. Dieses Werk von Christus jetzt zum Leben erweckt in mir. Dass es nicht nur ein äußerlicher Zuspruch ist, sondern eine innere Erfahrung wird. Wir nennen das Heiligung. Wir nennen das Nachfolge. Wir nennen das prozesshaft mit Jesus unterwegs sein, Schritt für Schritt in die Freiheit hineingehen. Und darüber möchte ich noch kurz sprechen heute Morgen und euch drei Schritte an die Hand geben. Ihr kennt sie alle, sie sind nichts Neues, aber es ist wichtig, es nochmal in diesem Zusammenhang zu betonen. Diese drei Schritte führen dazu, dass diese Befreiung auch innerlich stattfindet, die uns äußerlich schon zugesprochen worden ist. Das Erste ist, was wir brauchen, um aus der inneren Gefangenschaft rauszukommen, ist, wir brauchen neue Gedanken. Neue Gedanken, wie kriegen wir neue Gedanken? Wir kriegen sie, und das ist das Erste, was ich euch sagen möchte, durch die Bibel, durch das Wort Gottes. Und im Epheserbrief, Kapitel 5, lesen wir Folgendes. Er hat sie gereinigt. Hier mit er ist Jesus gemeint und sie ist die Braut, das heißt die Brautgemeinde, die Kirche. Jesus hat die Kirche gereinigt, die Gemeinde gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sich die Gemeinde herrlich bereite, die keinen Flecken oder Runzel oder irgendetwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Was für ein starker Text. Wie macht das Jesus? Wie macht Jesus sich seine Braut schön? Die Braut ist die Gemeinde, das ist ein Bild. Ne? Das ist übrigens der Text, den wir auch bei der Hochzeit lesen. Denn die Hochzeit zwischen einem Mann und einer Frau ist ein Spiegelbild der Beziehung von Christus und seiner Gemeinde. Und das ist auch, ein Wink mit dem Zaunpfahl an alle Männer. Ja? Wie kriegst du eine schöne Frau? Nicht indem du sie ins Beauty-Studio schickst, sondern indem du an ihr Jesus-mäßig arbeitest. Wie denn? Naja, indem du sie einfach frei liebst, indem du sie einfach ganz neu immer wieder davon überzeugst, dass sie das Größte und Beste und Schönste ist, was dir in deinem Leben passieren konnte. Und je mehr du das machst, desto mehr glaubt die das auch, ja? Das ist wichtig. Und aus dieser inneren Identität heraus, dass jemand mir permanent zuspricht, dich habe ich gewollt, ja, für dich habe ich alles gegeben. Irgendwann glaubst du es auch, irgendwann wird es ein Teil von dir, es wird deine Identität. Das ist so wichtig. Überleg mal, wir haben den Ukraine-Krieg, wir haben hier Ukrainer auch sitzen, die ganzen Männer, die an der Front sind, nicht alle, aber einige werden Frauen haben. Und was glaubt ihr, was für eine unglaubliche Ermutigung ist, wenn du Feldpost bekommst? Du sitzt da vorne, jeden Tag kann es zu Ende sein und dann kommt der Brief von zu Hause und deine Frau schreibt dir, ich bete für dich, lieber Mann, du bist das Beste, was mir jemals passieren konnte. Ich halte zu dir, ich warte auf dich. Was meinst du, was das Kraft gibt? Wenn du im Krieg bist und du hast niemanden, der auf dich zu Hause wartet, ist ja alles egal, wenn sie mich abschießen, egal. Aber dieser Mann, der will nach Hause kommen. Das gibt ihm Kraft durchzuhalten, weil da jemand ist, weil ihm jemand schreibt. Und wenn er die Worte liest, dann macht das was mit ihm. Und deswegen, wenn wir die Bibel lesen, ist es wie so ein Wasserbad im Wort. Das bedeutet, das, was ich selbst über mich denke oder die Dinge, die mich immer zum Bösen hin treiben wollen, die werden plötzlich klein, die verlieren ihre Kraft, weil ich was ganz anderes lese. Da wird mir was zugesprochen, da wird mir Ermutigung rübergebracht. Und wenn ich lese, dann baut mich das auf. Geht es euch auch so beim Bibellesen? Nicht bei allen Texten, ich gebe es zu, es gibt auch Gerichtstexte und so, da ziehst du den Kopf ein. Aber es gibt auch viele gute Texte, wo du denkst, wow, hier spricht Gott zu meinem Herzen. Und wenn ich das glaube, dann werde ich das, was die Bibel mir zusagt. Ich bin das, was sie mir zusagt. Ich kann das tun, was sie mir verheißt. Und das ist das, worum es hier geht. Ich brauche die Bibel Tag für Tag wie eine Morgentoilette. Ich meine, wenn ich ohne Bibel in den Tag rein starte, dann ist das so, als wenn ich mich nicht rasiert hätte. Dann gehe ich zu meiner Frau, will kuscheln, sagt ich, hau ab, du stachelst. Ja? Da will die mich nicht haben, weil ich irgendwie, das ist sehr gut. Ja? Es braucht nur noch die richtige Frau, mit der du auch kuscheln kannst. Also das ist, ne, ohne Morgentoilette fühlt man sich nicht wohl, du hast die Zähne nicht geputzt, du stinkst, du hast dich nicht rasiert, sieht auch nicht gut aus. Und irgendwie so, ich gehe nicht so gerne aus dem Haus, oder? Ich mag das nicht. Ja, und so ist es auch mit der Bibel. Wenn ich die Bibel lese, dann ist das innerlich so ein Reinigungsbad. Es gibt mir Kraft, ich kriege die richtigen Gedanken und jetzt kann ich es fassen, dass ich auch innerlich ein neuer Mensch geworden bin. Deswegen, Die Bibel zu lesen ist keine fromme Pflicht, lieber Bruder, liebe Schwester, sondern deine Chance, das zu werden, was Gott schon immer aus dir gemacht haben möchte. Das ist eine Chance. Die Bibel, so wichtig, der Liebesbrief Gottes. Ich kann es glauben, ich kann es fassen und dadurch verändere ich mich. Die Runzeln, die Flecken, die verschwinden plötzlich, weil ich es fassen kann. Deswegen brauchen wir den zweiten Kelch, die Bibel, das Wort Gottes, das Reinigungsbad. Das Zweite, was wir brauchen, ist, wir brauchen auch die richtige Umgebung. Und im 1. Petrus, Kapitel 2, lesen wir Folgendes. Hier kommt auch nochmal im ersten Teil dieser starke Hinweis auf das Wort Gottes. Hier heißt es, so wie ein Säugling nach Milch schreit, so sollt ihr nach der reinen Milch oder der unverfälschten Milch, dem Wort Gottes, verlangen, die ihr benötigt, um im Glauben zu wachsen und das Ziel der Erlösung zu erreichen. Das ist eigentlich der gleiche Gedanke, den ich eben schon entwickelt habe. Durch das Trinken der unverfälschten Milch Gottes, unverfälscht, werden meine verfälschten Gedanken, meine verdrehten Ideen, meine verkorksten identitären Prozesse, die werden gerade gerückt durch das unverfälschte Wort der Bibel. Deswegen ist es so hilfreich. Aber es hat noch ein Ziel, nämlich das Ziel besteht darin, dass wir uns, lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistigen Tempel einbauen. Das Ziel Gottes mit uns ist es, dass wir ein Teil von seinem Reich werden, dass wir ein Teil von seiner Kirche werden, dass wir lebendige Steine sind, die eingefügt werden. Das spricht von Mitarbeit, das spricht von nicht nur dabei sein, sondern mittendrin sein. Nicht nur betroffen zu sein, sondern beteiligt zu sein. Ein Teil von der Kirche zu werden, ist das, was dich verändert und was dir die Befreiung jeden Tag aufs Neue deutlich macht. Es hat mal jemand gesagt, zeige mir die 5 Leute, mit denen du am meisten zusammen bist und ich sage dir, wer du bist. Die 5 Leute, die am meisten Einfluss auf dich haben und ich sage dir, wer du bist. Du brauchst das richtige Umfeld. In der Gemeinde hast du ein Umfeld, wenn es gut läuft, wir wollen so eine Gemeinde bauen, ne? Ist klar. Hast du ein Umfeld, das ist nicht kein Automatismus, aber in der Gemeinde hast du ein Umfeld, wo du mit anderen gemeinsam eine große Sache gemeinsam anpackst und du fühlst dich eingebunden in ein starkes Team und dieses Miteinander, etwas Größeres zu bauen, als man selber ist, das verändert dich, das macht dich stark und du weißt, das ist der Sinn und Zweck meines Lebens. Deswegen sage ich, Mitarbeit in der Kirche ist keine lästige Pflicht, sondern deine Chance, zu der Bestimmung deines Lebens zu kommen und den Puzzlestein abzubilden, den Gott mit dir hineinbringen möchte in sein großes Bild. Ist das gut? So wichtig. Und der dritte Punkt, ich muss ein bisschen Gas geben, der dritte Punkt ist Anbetung. Und dann schauen wir nochmal in den Epheserbrief rein, Kapitel 5, Vers 18 bis 20, da heißt es, betrinkt euch nicht, das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch vielmehr von Gottes Geist erfüllen, ermutigt einander durch Psalmen, Lobgesänge und Lieder, wie sie euch Gottes Geist schenkt. Singt für den Herrn und jubelt aus vollem Herzen. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dank Gott dem Vater zu jeder Zeit und für alles. Anbetung ist die Lebensform, die mich in eine andere Lebensmelodie hineinbringt. Die Lebensmelodie deines Lebens hängt ganz stark davon ab, was du sagst, wie du dich Gott gegenüber verhältst. Indem du Gott anbetest, schaust du weg von dir selber. Indem du seine Schönheit siehst, denkst du nicht an deinen Mist. Indem du sein Reich siehst, denkst du nicht an deine Schwierigkeiten. Die richtige Ausrichtung bringt die richtige Stimmung. Du brauchst eine andere Melodie in deinem Leben. Und wenn du ehrlich bist, wenn du nicht aufpasst, kommt schnell mal so ein Mollton rein. Ja? So eher Moll heißt traurige Musik, ne? Und Dur, das sind die fröhlichen Töne. Und Anbetung ist das Mittel Gottes, um uns hochzuziehen. Wir tauchen ein in die Stimmung des Himmels und die ist definitiv nicht depressiv und irgendwie entmutigt und es wird alles nichts hier. Und die Stimmung des Himmels ist davon geprägt, es kommt das Beste. Die Stimmung des Himmels ist davon geprägt, ich bin geliebt. das Leben ist gut, Gott ist für mich. In dieser Atmosphäre müssen wir immer wieder eintauchen und dadurch verändert sich unser Wesen, unser Reden, unser inneres Empfinden. Anbetung ist der Schlüssel, um innerlich in eine neue Melodie reinzukommen. Von Moll zu Dur in einer Tour. Immer wieder mit Anbetung uns erneuern lassen von Gott. Das sind die drei wesentlichen Schritte, weil Errettung ist ein einmaliger Akt. Befreiung ist ein Prozess, in den ich mich hineinbegebe und Tag für Tag erneuert werde und immer mehr zu dem werde, was Gott schon lange in mir gesehen hat. Das ist dieser zweite Kelch. Und ich schließe mit einer Geschichte, die mich sehr bewegt hat, weil sie das so exemplarisch zeigt, worauf es ankommt, was Gott mit uns machen möchte. Gordon MacDonald hat sie mal erzählt, auf einem Willow-Kongress. Wir hatten gerade Willow-Kongress jetzt am Wochenende in Karlsruhe. Und vor ein paar Jahren hat er diese Geschichte erzählt. Er war Gemeindepfarrer in Amerika. Und eines Tages kommt eine 30-jährige Frau zu ihm. Die sieht aus wie 45. Wilde Haare, verheultes Gesicht, Pulsadern, gerade erst aufgeschnitten gewesen. Ziemlich fertig. Sie kommt zu ihm, Pastor, kann ich mal mit dir sprechen? Ja. Dann erzählt sie, ich habe mit 16 ein uneheliches Kind bekommen. Der Kerl hat mich sitzen lassen. Und meine Eltern waren so sauer, die haben mich rausgeworfen von zu Hause. Und ich wusste nicht, wo ich hingehen soll. Mit 16. Und einem kleinen Baby. Dann ist sie irgendwo in eine Bar gegangen, hat als Bardame gearbeitet. Was willst du auch machen, wenn du nichts gelernt hast, die Schule hast nicht fertig, hast du ein Kind. Irgendwie musst du dich durchschlagen. Keiner ist mehr da, der für dich sorgt. Schlimme Geschichte. Also hat sich als Bardame durchgeschlagen. Ihr könnt euch vorstellen, was das bedeutet. Mit vielen Männern ins Bett gegangen und so weiter. Und immer der kleine Junge daneben. Schrecklich. Irgendwann mal, als sie 18 war, hat sie sich einem Mann angeschlossen, der auch ein paar Mal bei ihr gewesen ist. Der hat sie mit nach Hause genommen. Da war sie jetzt schon seit 10 Jahren. Und dieser Mann hat sie zu einer Alkoholikerin gemacht. Dieser Mann hat sie permanent geschlagen. Dieser Mann hat sie drogenabhängig gemacht. Und sodass sie eigentlich ein fürchterliches Leben hatte, aber immer einen festen Ort, wo sie hingehen konnte. Und jetzt war sie so depressiv gewesen wegen diesen ganzen Schlägen, dieser ganzen negativen Stimmung, dass sie sich die Pulsadern aufgeschnitten hatte, ist im Krankenhaus gelandet. Da kam sie gerade raus. Jetzt war sie schon ein paar Mal im Gottesdienst gewesen und jeden Sonntag der Ruf, komm zu Jesus, lass dich aus Ägypten befreien, komm raus aus dem Sklavenhaus. Und an diesem Tag sagt sie, heute Pastor bin ich bei Ihnen, ich möchte raus aus Ägypten, ich möchte raus aus der Gefangenschaft. Kann ich mein Leben Jesus geben? Und der Pastor sagt, ja klar, kannst dein Leben Jesus geben. Und dann sagt sie, aber verlang jetzt bitte nicht von mir, dass ich bei diesem Mann da ausziehen soll. Der schlägt mich zwar, der ist nicht gut zu mir, aber er ist der einzige Vater, den mein kleiner Junge jemals gehabt hat. Und außerdem versorgt er mich auch finanziell. Verlange jetzt bitte nicht, dass ich bei ihm ausziehe. Und Gordon MacDonald denkt sich, na, richtige Bekehrung ist eigentlich schon, dass man dann den Cut macht und rausgeht aus dem, was mich kaputt macht. Aber er spürte, jetzt ist es keine Zeit, da zu diskutieren. Also er betet mit ihr und denkt sich, das wird daraus werden. Sie gibt ihr Leben Jesus. Und dann wurde es zu Hause auch nicht besser. Der Mann kriegt mit, dass sie sich für Jesus entschieden hat und verspottet sie. Und ist noch schlechter zu ihr als schon vorher. Und dann irgendwann kommt Ostern. Am Osterfest kommt er mit in die Kirche. Und sie hat ihm schon gesagt, ich habe ihn eingeladen. Er kommt tatsächlich mit, also den Pastor. Ne? Da steht der Pastor an der Türe und dann kommt dieser Mann. Und der Mann sagt zu dem Pastor, ich habe schon viel von Ihnen gehört. Und der Pastor, und ich erst über sie. Und jetzt musste er sich wirklich zusammenreißen. Am liebsten, ihm hat die Faust geballt in der Tasche. Das könnt ihr euch vorstellen. Ne? Der verprügelt diese Frau dort, die sie bekehrt hat. Da bist du ärgerlich. Ne? Auch als Pastor kommst du da mal in so einen Zorn rein. Aber er reißt sich zusammen, einen in die Hosentasche und sagt, komm, wir gehen mal einen Kaffee trinken. Also vor dem Gottesdienst noch einen Kaffee getrunken. Das war schwer für ihn. Diesen Mann einfach so anzunehmen, aber er spürte, der Mann braucht auch Erlösung. Denn der ist auch in Ägypten drin, der ist auch gefangen, vor allen Dingen drinnen gefangen. Und dieser Mann hat diesen Gottesdienst richtig, das hat richtig reingehauen. Der geht nach Hause mit seiner Frau Und nach ein paar Tagen entscheidet er sich tatsächlich für Jesus Christus und kommt jetzt regelmäßig mit in den Gottesdienst. Noch hat sich nicht viel geändert. Irgendwann mal hat er gemerkt, ich muss was tun. Und geht sonntags zum Pastor und sagt, Pastor, meinst du, es wäre eine gute Idee, wenn wir heiraten? Da hat er irgendwie verstanden, ich muss mein Leben in Ordnung bringen. Ich bin zwar befreit, ich bin rausgekommen aus Ägypten, aber es ist noch, ich bin errettet, aber ich bin noch nicht richtig befreit. Ich will jetzt mein Leben auch in Ordnung bringen. Ich will den nächsten Schritt gehen. Ich heirate jetzt. Ich ordne das alles jetzt hier. Und dann haben die Hochzeit gefeiert. Da kamen vielleicht ein paar Typen zusammen. Alles schräge Vögel, du. Und einige haben ihr Bierglas dabei gehabt bei der Hochzeit. Und die schaut dem Pastor so an, weißt du. Aber es hat irgendwie doch was ausgelöst. Und am nächsten Sonntag nach der Trauung kamen 6 oder 7 von diesen wilden Typen mit in die Kirche. Und 2 sind heute die besten Mitarbeiter in der Kirche von diesem Pastor. Und die ganze Familie ist nicht nur errettet worden, sondern sie ist befreit worden. Das ganze Stimmungsbild zu Hause hat sich geändert. Keine Schläge mehr, kein Alkohol mehr, keine Drogen mehr. Aus Ägypten raus und dann auch innerlich erneuert. Das ist das, was Gott tun möchte. Das hat er dort getan und das will er auch bei dir tun. Wie wäre es, wenn wir gemeinsam aufstehen und einfach mal beten und sagen, Gott, du hast in Jesus Christus den Preis für uns bezahlt, aber jetzt befreie uns auch innerlich von den Sklaven, die in uns drin stecken, von dieser Mentalität, hol mich raus, auch innerlich. Du bist gut, oh Gott, lass uns gemeinsam beten. Wir schließen unsere Augen und schauen zu Jesus. Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist, um zu retten, um zu suchen und zu retten, was verloren ist und gleichzeitig Menschen zu erneuern. Und heute streckst du deine Hand aus zu uns. Und wir haben es gehört, heute Morgen sind noch Menschen da, die festhängen an Enttäuschung. Ja, erlöst. Ja, errettet, aber nicht befreit. Diese Enttäuschung, der Geist der Enttäuschung zieht dich runter. Wir haben es gehört, Menschen hoffnungslos, die nicht mehr glauben können, dass das Beste noch vor ihnen liegt. Wir haben es gehört, dass Menschen heute mit Lasten kommen. Wie wäre es, wenn wir diese Lasten heute bei Jesus abgeben und sagen, komm und befreie mich auch von diesen Lasten und lass mich in das Neue hineinkommen, was du für mich hast. Wenn du sagst, ich bin heute hier und möchte von der Errettung zur Befreiung weiter fortschreiten, ich will Christus ganz. Wir schauen jetzt nicht rum. Dann heb doch mal kurz deine Hand und sag, das bin ich. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Das will Gott tun. Noch jemand da sagt, ich will auch Befreiung. Danke. Halleluja. So gut. Halleluja. Ich würde gerne mit euch im Gebet sprechen und euch einladen, das ganze Gemeinde laut mitzubeten. Und dann gehen wir nochmal in den Lobpreis rein und verarbeiten das. Wollen wir gemeinsam beten, was hier steht? Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Du bist gekommen, um mich von allem zu befreien, was mich von Gott trennt. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich folge deinem Ruf und bitte um Vergebung. Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Komm, wir geben Gott einen großen Applaus. Applaus